Liebe Gemeinde, heute feiern wir den Gottesdienst zum Palmsonntag. Und diesen Gottesdienst wollen wir feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir versammeln uns vor deinem Thron und hören gemeinsam, wenn auch zeitversetzt, auf dein Wort. Und so bitte ich dich, Herr, segne alles Reden und Hören. Amen. Die Botschaft von Jesus hat keine Ausgangsbeschränkung. Am Palmsonntag erinnern wir uns an Jesu Einzug in Jerusalem. Und auch bei diesem Einzug in Jerusalem macht Jesus deutlich, die Botschaft, die die Jünger haben, die ist nicht aufzuhalten. Und das gilt heute genauso wie vor 2000 Jahren. Was mich an dieser Palmsonntagsgeschichte besonders fasziniert, ist die Tatsache, wie betont der Evangelist Lukas berichtet, dass Jesus sein Angesicht wandte, um nach Jerusalem zu gehen. Jesus ging ganz bewusst nach Jerusalem, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte. Als es Zeit war zu leiden, als es Zeit war zu sterben und wieder aufzuerstehen, ging Jesus den Weg bewusst nach Jerusalem. Jesus ging bewusst nach Jerusalem, wo der Leidenstod am Kreuz auf ihn wartete. Mir ist es ganz besonders wichtig, euch heute daran zu erinnern. Jesus geht bewusst hin. Er ging dem Leiden nicht aus dem Weg. Er nahm das Leiden auf sich, damit wir Anteil an der göttlichen Herrlichkeit des Vaters haben können. Niemand hat Jesus diesen Weg aufgezwungen. Er ist ihn ganz freiwillig gegangen. Jesus ist diesen Weg aus Liebe gegangen, aus Liebe zu dir, zu uns. Denn Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ging diesen Weg ans Kreuz auch für dich, damit du frei bist von aller Schuld. Wenn wir am kommenden Karfreitag dann dieser Leiden gedenken werden, wird deutlich, was der Prophet Jesaja bereits 600 Jahre vor Jesu Geburt prophezeit hatte. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus Christus nimmt die Strafe auf sich, damit wir Frieden mit Gott haben. Und daran hat sich auch immer noch nichts geändert. Jesus Christus nimmt die Strafe auf sich, damit wir Frieden mit Gott haben. Das gilt auch besonders in dieser besonderen Zeit. Mir ist wichtig zu betonen, Jesus geht seinen Leidensweg bewusst und läuft nicht davon. Und genau deswegen kann er uns auch in unseren persönlichen Leidenswegen nahe sein. Denn Jesus ist das Leiden und Sterben nicht fremd. Er hat Leiden und Sterben durchlitten und steht selbst in dieser Ausnahmesituation uns bei. Mir ist schon von verschiedenen Seiten die Frage her begegnet, ob dieses Virus, Corona, ob das nun eine Strafe Gottes sei. Und ich war mir mehr als unsicher, ob ich das im Rahmen einer Predigt ansprechen soll. Denn es ist schwierig, so eine Frage im Rahmen einer Predigt zu beantworten, da einfach die Möglichkeit einer Rückfrage fehlt. Manches bleibt vielleicht verkürzt, unklar oder missverständlich. Dennoch will ich ein paar grobe Linien aufzeigen, die, denke ich, wichtig und hilfreich sind. Ich möchte aber gleichzeitig das Angebot machen, mal beim Online-Hauskreis dazuzukommen oder ja, bin auch für persönliche Fragen am Telefon jederzeit zu erreichen, wenn es dir ein Anliegen ist, dieses Thema mal mit jemandem zu besprechen. Nun, traue ich mich in die Höhle der Löwen? Ist Corona eine Strafe Gottes? Ich kann es relativ klar beantworten, ich denke nicht, dass es so ist. Denn Krankheit, Leid und Tod sind nun mal Teil einer gefallenen Welt, einer Welt, die nicht mehr das Paradies ist. Und wenn wir auch nur einmal in die Geschichte schauen, stellen wir ganz leicht fest, auch große Krankheitswellen gab es schon immer. Wir warten immer noch auf den Moment, da Gott alle Tränen abwischen wird und es kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Das hat sich noch nicht erfüllt. Darauf warten wir immer noch. Und zu unserer irdischen Existenz gehört leider Krankheit und Tod dazu. Und so ungewöhnlich das für uns ist, so eine Pandemie, weil wir das alle noch nicht erlebt haben, so ist es doch leider nichts Außergewöhnliches. Es ist immer wieder zu lesen, dass sich die Experten ja nicht gefragt haben, ob so etwas passieren kann, sondern eigentlich nur die Frage war, wann so etwas passiert. Und gerade wenn wir jeden Tag hören, wie wichtig es ist, Abstand zu halten, zeigt uns doch die weltweite schnelle Ausbreitung doch nur, wie eng zusammengerückt wir auch auf einem globalen Maßstab leben. Wäre noch die schnellste Fortbewegungsmittel das Schiff, die Krankheit wäre noch lange nicht bei uns gewesen. So aber sind die Menschen so mobil und auch global so eng zusammengerückt, dass eben so eine Ausbreitung einfach sehr leicht möglich ist. Die Fragen, ja, wie geht man mit solchen Epidemien um, die ist nicht neu. Schon Martin Luther hat sich dazu Gedanken gemacht. Für ihn war die Frage angesichts der Pest in Breslau, was zu tun ist. Und er hat seine Überlegungen in einer Schrift gesammelt, die sich erstaunlich aktuell liest. Die Schrift trägt den Titel Ob man vor dem Sterben fliehen soll und ist aus dem Jahr 1527. Ihr findet das im Internet oder auch gedruckt in der Weimarer Ausgabe Band 23. Und ich finde, wenn man sich das anschaut und mal nachliest, Luther hat hier vor 500 Jahren sehr schlüssig argumentiert, theologisch sauber. Und das, obwohl er von der medizinischen Seite wesentlich weniger Ahnung hatte als wir heute. Er ging noch davon aus, das hat was mit schlechter Luft zu tun. Aber seine theologische Argumentation ist so klar und so durchdacht, dass er damit selbst noch viele heutige Theologen in die Tasche steckt. Ich merke, er steckt uns Theologen bei diesem Thema locker in die Tasche. Und das kann ich nur neidlos anerkennen. Luther, nach einer ganz interessanten Betrachtung, kommt zu einem spannenden Fazit. Und vor dem Hintergrund der Pest, die er eben nach seinem Wissensstand damals mit schlechter Luft in Verbindung sah, schreibt er, also ziemlich analog zu den damaligen Leitlinien der Behandlungspraxis, nicht so, meine lieben Freunde, das ist nicht fein getan, sondern brauche die Arznei, nimm zu dir, was dir helfen kann, räuchere Haus, Hof und Gasse, meide auch Personen und Stätten, da dein Nächster dein nicht bedarf oder genesen ist, und stelle dich als einer, der ein allgemeines Feuer gern dämpfen helfen wollte. Denn was ist die Pestilenz anderes als ein Feuer, das nicht Holz und Stroh, sondern Leib und Leben auffrisst? Und denke so, Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Verhängnis Gift und tödliche Krankheit hereingeschickt. So will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und wehre. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen. Heute wird der Luther wohl schreiben, die Hygieneregeln befolgen. Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiften und anstecken und ihn so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte. Will mich indes mein Gott haben, so wird er mich wohl finden. So habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen Tod schuldig. Wo aber mein Nächster mein Bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht. Soweit das Zitat von Martin Luther. Ich finde es erschreckend aktuell. Denn im Prinzip ist sein Vorgehen zu sagen, ich bete, ich helfe, wo ich kann, ich befolge die Hygieneregeln, ich halte mich fern von den Leuten, die mich nicht brauchen, um sie nicht in Gefahr zu bringen, und ich helfe denen, die mich brauchen. Und ich bin mir der ganzen Zeit über bewusst, wenn meine Zeit gekommen ist, dann ist sie gekommen, egal was ich mache. Und auch wenn Krankheit keine Strafe Gottes ist, so ist sie aber auch immer ein Anlass für Seelsorge und Gebet, es anzubieten und auch anzunehmen. Denn wir als Christen glauben, dass wir ja nicht nur auf ein irdisches Leben begrenzt sind. Und auch wir dürfen uns bewusst sein, unser irdisches Leben währt nicht ewig. Martin Luther hat in der gleichen Schrift, die ich gerade vorgelesen habe, auch Überlegungen dazu angestellt. Und so ermahnt er das Volk, zur Kirche in die Predigt gehen und zuhören, dass sie Gottes Wort lernen, wie sie leben und sterben sollen. Und damit sind wir auch bei dem heutigen Predigttext, der mir auf dem Herzen lag. Denn Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich lade euch ein, eine Bibel zur Hand zu nehmen und mit mir nachzulesen im Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 26. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. In den Versen 12 bis 18 schreibt Paulus, dass er selbst zwar in Fesseln liegt, das Evangelium sich aber weiter ausbreitet. Ich finde, dieses Wort, diese Situationsbeschreibung hat doch starke Parallelen zu unserer heutigen Zeit, oder nicht? Auch wenn wir nicht in Fesseln liegen, fühlen wir uns doch irgendwie als Gemeinde vielleicht gehindert, oder? Und doch dürfen wir wissen, das Evangelium verbreitet sich weiter. Das Evangelium hat keine Ausgangsbeschränkung. Die Botschaft von dem, was Jesus Christus für uns getan hat, diese Botschaft hat keine Ausgangsbeschränkung. Diese Botschaft verbreitet sich in noch nie gekannter Weise über Online-Medien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch nie in so kurzer Zeit so viele verschiedene Internetangebote und öffentliche YouTube-Gottesdienste entstanden sind. Es entstehen nicht nur neue Angebote, diese werden auch geteilt. Christen teilen diese Online-Gottesdienste über WhatsApp und so weiter. Und sie teilen sie mit vielen Menschen, auch mit denen, die im Glauben vielleicht gegenüber distanziert sind. Aber nicht nur das Internet erlebt eine Fülle an neuen Angeboten, auch Lokalradiosender übertragen Radiogottesdienste. Wovor ich übrigens meinen Hut ziehe. Ganz toll, dass die das machen. Und wir selbst, wir verbreiten unsere Predigten nun noch zusätzlich über Podcasts. Und wir merken, auch wenn unser gewohntes Leben gehindert ist, wenn nichts so ist, wie es war, das Evangelium verbreitet sich weiter. Das Evangelium ist nicht beschränkt. Gott nutzt diese Krise, um Menschen zu erreichen, die sich hauptsächlich im Internet unterwegs sind, die sogenannten Digital Natives. Und Gott nutzt diese Krise, um uns Christen in verstärkter Weise dorthin zu bringen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein gewagter Vergleich ist, aber so wie die Verfolgung der ersten Gemeinde in Jerusalem bewirkt hat, dass sich das Evangelium weiter ausgebreitet hat, nämlich dass es nach Antiochien gekommen ist mit den Leuten, die aus Jerusalem vertrieben worden sind und geflohen sind. Genauso ist es doch nun in dieser Krise, dass wir alle in die Digitalisierung getrieben werden. Und so verbreitet sich das Evangelium auf vielen verschiedenen Plattformen, wo es vorher sicherlich nicht so stark vertreten war, denn da gab es einige große etablierte Angebote. Und so werden verschiedene Menschen erreicht. Und auch wenn das Internet im Prinzip grenzenlos ist, beobachtet man auch dort eine Klickenbildung. Und hier werden nun Menschen über verschiedene Kanäle auf einmal erreicht. Da gibt es die Instagrammer, die YouTuber, die TikToker und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, weil es gibt ja so viele. Und doch auf einmal füllen sich diese Portale mit Angeboten. Auf einmal kommen wir Christen ja reingeschwappt und verbreiten unsere Inhalte. Da wären wir doch vor 6 Wochen noch gar nicht auf die Idee gekommen, oder? Das Evangelium geht weiter. Die Schwelle, einen Gottesdienst zu besuchen, sinkt, denn jetzt ist auf einmal der Gottesdienst nur noch einen Klick weit entfernt oder einen Fingertipper, je nachdem, wie ich die Info bekomme. Und ich denke, um sich das einfach nur deutlich zu machen, wie besonders diese Lage gerade ist, muss man sich doch einmal nur die Frage stellen, was wäre denn gewesen, hätten wir vor 6 Wochen über die Idee gesprochen, mal einen Gottesdienst einfach zu streamen. Und was das mit uns gemacht hätte, zu sagen, was, wir lassen die Kamera mitlaufen und verbreiten das auch übers Internet. Und so geht es ja nicht nur unserer Gemeinde, so geht es vielen Gemeinden im Verband, die auf einmal da aktiv werden und Menschen einbezogen werden, aktiv zu werden. Die tolle Botschaft ist, das Evangelium hat keine Ausgangsbeschränkung. Darüber können wir uns freuen, trotz Krise. Darüber dürfen wir jubeln und dankbar sein, so wie Paulus sich auch damals gefreut hat. Er hatte ja gesagt, was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. So freue ich mich darüber. Wir dürfen uns freuen, auch wenn wir beschränkt sind, auch wenn wir selbstverständlich weiter zu Hause bleiben. Wir dürfen uns freuen. Und wie die Jünger beim Einzug Jesu in Jerusalem mit Freuden Gott loben über alle Taten, die wir gesehen haben. Die Botschaft von Jesus hat keine Ausgangsbeschränkung. Und diese Botschaft von Jesus Christus ist eine Botschaft, die zum Leben und auch zum Sterben befähigt. Paulus vertritt hier keine Weltuntergangsstimmung, keine Weltuntergangsreligion in den Versen 19 bis 26. Aber er ist sich dieser Tatsache sehr bewusst, dass der Glaube an Jesus Christus zum Leben und Sterben befähigt. Weil Paulus bewusst mit Jesus Christus lebt, in Jesus Christus lebt. Weil er sagen kann, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Und weil er das lebt, weil er das auslebt, kann er eben auch sagen, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus hat diese Zuversicht, weil er weiß, wenn er stirbt, wird er bei Jesus sein, mit dem er jetzt schon sein Leben verbracht hat. Dabei ist aber wichtig zu beobachten, dass Paulus hier nicht den Standpunkt eines frustrierten Jona vertritt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber Jona hat ja den Standpunkt eines kleinen Kindes. Er schmollt mit Gott und sagt, ach, wäre ich doch lieber tot als lebendig. Das ist nicht bei Paulus der Fall. Paulus weiß sich, egal was kommt, in Gottes Hand. Und er sieht sein ganzes Leben unter dem großen Auftrag, die Botschaft Jesu zu verkünden. Und es ist diese Botschaft, die er verkündet, die ihn auch bereit macht zum Leben und Sterben. Du fragst dich, naja, und was heißt das jetzt praktisch? Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Einer meiner Lehrer an der Freien Theologischen Hochschule verstarb 2013 an einem Hirntumor. Diesen hatte man 9 Monate zuvor bei ihm festgestellt. Es war nicht der erste Schicksalsschlag in seinem Leben. Bereits seit 1995 lebte er mit der Diagnose von Multiple Sklerose. Ein halbes Jahr vor seinem Tod gab es seinen Studenten in seiner letzten Vorlesung Folgendes mit auf den Weg. Und ich finde, daran wird es praktisch. Eine Sache, die mir am Herzen liegt, ist, dass Theologie meines Erachtens wesentlich dazu da ist, uns lebens- und sterbensfähig zu machen. Schon meine MS-Erkrankung war ein Schlag in mein Leben. Aber es hat mich damals nicht umgehauen, weil ich mir vorher schon Gedanken gemacht hatte, was eigentlich mein Leben vor Gott ist. Dass ich Tag für Tag von ihm lebe und dass ich keinerlei Anspruch habe auf mein Leben. Mein Leben ist ein Geschenk. Und jeder Tag, den ich leben darf, ist wirklich Geschenk Gottes. Und mir war klar, ich habe es bei vielen anderen Menschen auch gesehen, dass ich das schnell ändern kann. Gute Freunde, sehr gute Christen wurden plötzlich krank. Viele haben für sie gebetet. Und dennoch sind sie nicht gesund geworden. Manche sind vielleicht sogar gestorben. Oder Leute sind direkt in einem Autounfall oder sonst wie ums Leben gekommen. Das hat mir zu denken gegeben. Ich dachte, dasselbe kann mir auch passieren. Wer bin ich, dass mir das nicht passieren kann? Wie wichtig, wie kostbar ist es, die Beziehung zu Gott geklärt und stabilisiert zu haben, dass ich gewiss sein kann, nichts und niemand kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Theologie heißt, Gottes Wort zu reflektieren, sich Gedanken machen über Gottes Wort und es zu verstehen versuchen und es dann zu leben. Und Theologie sollte uns genau dazu befähigen, zum Leben und auch zum Sterben. Denn das muss jeder von uns, früher oder später. Auch Sie. Sie denken da jetzt vielleicht nicht dran, Sie sind noch jung und gesund. Warum auch? Aber letztlich sollte ein Christ das oft tun. Ich habe das immer wieder gemacht, mir klar gemacht, wir müssen sterben. Und letztlich ist dies ein Thema, das zur Heiligung dazugehört. Jeden Tag. Letztlich ist es Gottes Wort, das hier den Ausschlag geben muss. Es zu reflektieren und alles zusammenzuordnen, daraus Sinn zu machen, der dann trägt. Das wünsche ich Ihnen, damit auch Sie lebens- und sterbensfähig werden. Soweit die letzte Vorlesung meines Dozenten in Auszügen. Wir brauchen keine Angst haben, uns mit dem Thema Leben und Sterben auseinanderzusetzen. Aber ich denke, ja, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir dürfen es nicht beliebig von uns wegschieben. Das ist das Schlimmste, was wir tun können. Die Chance liegt gerade, dass wir in dieser Zeit begreifen, dass unser Leben ein Geschenk ist, ein unverdientes Geschenk, das wir jeden Tag aus Gottes Hand nehmen dürfen. Und uns da, ja, und dass wir uns neu vergewissern, dass das, was wir glauben, uns trägt in unserem Leben, aber auch in unserem Sterben. Für Martin Luther hat Gottes Wort zu lernen, wie man leben und sterben soll, in der am Anfang erwähnten Schrift in Zeiten der Pest auch ganz praktische Konsequenzen. Er empfiehlt in solchen Zeiten zu beichten, das Abendmahl zu nehmen, sich mit seinem Nächsten zu versöhnen und auch, wenn das in unseren Ohren jetzt makaber klingen mag, sein Testament zu machen. Martin Luther hat das empfohlen aus einem wichtigen theologischen Grund, auf dass der, wenn der Herr anklopft und er übereilt würde, ehe denn ein Pfarrer oder Kaplan dazukommen könnten, gleichwohl seine Seele versorgt und nicht versäumt, sondern Gott anbefohlen habe. Vielleicht müssen wir gerade in dieser Zeit, wo uns die Experten sagen, das Schlimmste kommt noch, einfach neu vergewissern in das, was wir schon haben. Und in normalen Zeiten kann es durchaus hilfreich sein, ja, mal sein Testament zu machen. Das hilft, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Vielleicht nicht nur im akuten Fall, sondern bewusst in Zeiten, wo alles normal läuft. Mir hat schon vor Jahren ein Freund erzählt, dass er als Freiwilliger, Friedenskorps oder so war das, in Afghanistan war. Und er hat gesagt, ein Teil seiner Vorbereitung war, vor der Ausreise, bei so einem Seminar, wo so viele junge Leute einfach zusammen sind und Spaß haben, eine Einheit bestand darin, sein Testament zu machen. Es wurde bewusst dort gemacht, denn natürlich, Afghanistan war auch damals nicht ohne Risiken. Und es war kein schlechter Scherz, sondern ein wichtiger Teil der Vorbereitung, sich klar zu machen, was sind die Konsequenzen meines Handelns. Und Krise hin oder her, vielleicht ist es für dich gerade auch dran, mit Gott ins Reine zu kommen, dir seine Gnade zusprechen zu lassen und dich mit deinem Nächsten zu versöhnen. Da müssen wir doch nicht warten, bis alles zu spät ist. Da müssen wir doch nicht erst Krise haben, um diese Dinge immer und immer wieder zu tun. Doch in aller Unsicherheit dürfen wir wissen und uns freuen. Die gute Nachricht von Jesus hat keine Ausgangsbeschränkung. Egal wie die Umstände sind, niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Amen. Und weil ich heute so viel von Martin Luther profitiert habe, ihn zitiert habe, man könnte auch sagen geklaut habe, ist heute meine Liedempfehlung für euch zu Hause ganz klar. Eine feste Burg ist unser Gott. Nimm dir Zeit, dieses Lied zu hören oder auch zu singen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, du hast dich bewusst auf diesen Weg nach Golgatha gemacht, um uns zu suchen und zu retten. Und deine Rettung will uns nicht nur hier ein gutes Leben bescheren, deine Rettung will uns durchtragen bis in die Ewigkeit. Und ich bitte dich, hilf uns in diesen Zeiten der Unsicherheit, dass wir uns daran festhalten, an deinem Wort, an deinen Verheißungen und an deiner Gnade. Hilf uns, dir zu vertrauen, dass wir wissen dürfen, du hast die Strafe auf dich genommen, damit wir, die wir an dich glauben, Frieden mit Gott haben dürfen. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. An dieser Stelle habe ich noch einen Hinweis für euch. Am Karfreitag bieten wir an, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern wollen. Das wird so ablaufen, dass hier auf der Audiopredigt auch die Einsetzungsworte mit dabei sind und du dann, während du die Predigt anhörst, Brot und Wein oder Saft zu dir nehmen kannst und dir auch Gottes Segen zugesprochen werden wird. Ich möchte dich nur bitten, zu überlegen, ob das für dich in dieser besonderen Zeit sein kann, sich der Gnade Gottes zu vergegenwärtigen, auch wenn du zu Hause bist. Und wenn du daran teilnehmen willst, dass du dich entsprechend vorbereitest, indem du eben Brot und Saft oder Wein bei dir zu Hause hast. Und so hören wir uns hoffentlich am Karfreitag, Gott befohlen.